Wolltest du schon immer wissen, was die Antwort auf alle Fragen in deinem Leben ist? Gibt es sowas überhaupt? Ist das Leben nicht viel zu kompliziert dafür? Sind die unterschiedlichen Facetten im Leben nicht so unterschiedlich und so variantenreich, dass es darauf gar keine Antwort gibt? Kann es wirklich sein, dass die Antwort auf die Frage nach dem Frust beim Töpfchentraining des Kleinkindes die gleiche sein soll, wie die, die sich ein junger Erwachsener stellt, um einen Ehepartner zu finden, oder eine ältere Person, die sich fragt, wie sie damit umgehen soll, dass sie langsam den Verstand verliert, dass er langsam nachlässt. Ist das nicht viel zu komplex? Brauchen wir nicht ein ausgeklügeltes, ausgefeiltes System an komplexen Mechanismen und Antworten und Therapien, um auf all diese komplexen Herausforderungen und all diese Fragen des Lebens überhaupt beantworten zu können? Ich würde sagen, wenn du den Text heute verstanden hast und anwendest, dann wird er eben das sein. Es ist die Lösung. Es ist die Lösung Gottes. Ist es für dich? Ist es für deinen Sitznachbarn? Und es ist sogar für deinen ungläubigen Nachbarn. Es gibt nur eine Herausforderung. Wir denken, und ich nehme das jetzt schon vorweg, das kann nicht sein, das ist zu einfach. Aber warum denken wir das? Nun, die Antwort, die ihr hört, wir denken es, dass es zu einfach ist, weil wir bekommen von allen möglichen Seiten eingeredet, nein, diese Lösung kann nicht funktionieren. Man braucht viel mehr. Oder es wird sogar belächelt. So ein religiöser Quatsch, der soll was bringen? Aber es kann auch sein, dass du oder andere sagen, nein, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Es funktioniert nicht. Oder du denkst, nein, das ist zu einfach, ich brauche was anderes. Oder du denkst, ich will was anderes. Was auch immer du darüber denkst und was auch immer du während dieser Predigt darüber denken wirst, ich will dich herausfordern, diese Sache gut zu bedenken. Und zu überdenken. Denn dann, wenn das wahr ist, was die Heilige Schrift, das Wort Gottes sagt, dann ist es Gottes Lösung. Dann ist es die einzige Lösung und alles andere wird dich nicht zum Ziel bringen. Aber wenn dir diese göttliche Lösung nicht zusagt, dann wirst du wahrscheinlich enttäuscht sein, wie dieser junge Mann, der vor dem Herrn Jesus steht, und frag, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Aber warum war er enttäuscht? Weil die einfache Lösung des Herrn Jesus ihm nicht reichte. Oder vielleicht wirst du wütend werden wie Kain, der nicht mit Gottes Antwort und Strafe auf sein Leben zurechtkommen wollte und bitter und böse wegging. Es kann auch sein, du bleibst im Glauben stecken, wie die Hebräer, die einen ganzen Brief bekommen und die gesagt bekommen, ihr braucht eigentlich wieder Milch. Aber wenn du Gottes Lösung auf dein Leben anwendest, und zwar in jeglichem Lebensbereich, dann wird es sein wie David, dessen Augen für seine Vergehen geöffnet wurden, aber der Gnade und Barmherzigkeit bei seinem Herrn und Retter fand. Dann wird es sein wie bei diesem Kerkermeister, der Gnade und Rettung bei Gott findet und dessen Leben vor der Hölle und vor dem Zorn Gottes gerettet wurde. Oder wie Stephanus, der in den schlimmsten Leiden aufschauen konnte und alle Hilfe, die er brauchte, bei seinem Gott fand. Oder zusammenfassend Psalm 1, dann wirst du sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Vielleicht sitzt du heute hier und bist in einem oder mehreren Bereichen deines Lebens irgendwie stecken geblieben. Du kommst nicht vorwärts, du kämpfst vielleicht mit Sünde oder mit Herausforderungen oder sogar mit deinen Geschwistern und hast den Eindruck, irgendwie steckst du mit den Füßen im Schlamm fest und je mehr du dich bewegst, desto tiefer versinkst du. Pass gut auf, denn es gibt echte Hoffnung für dein Leben. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst bei einigen oder allen Punkten, dass die anderen das ja so nötig haben. Na, dann entgeht dir heute ein großer Segen. Denn wenn du dein Leben durch das Wort Gottes nicht wie ein Spiegel betrachtest und Gottes Licht auf dein Leben scheinen lässt, um ehrlich und wirklich den Zustand deines Lebens zu beurteilen, dann verpasst du die Gnade und den Segen Gottes in deinem Leben und seine Barmherzigkeit. Wir haben in den letzten Predigten zum Kolosserbrief schon über Gesetzlichkeit, Askese, Mystizismus geredet, und wenn du weiter daran festhältst, dann wirst du aus deiner eigenen Kraft nicht weiterkommen. Die Frucht wird ausbleiben. Vielleicht sieht es nach außen eine ganze Weile so aus, als würdest du weiterkommen, aber langsam und sicher werden die faulen Früchte hervorkommen. Sie werden nicht unbemerkt bleiben. Und ja, es kann sein, du bist auf dem richtigen Weg unterwegs, aber vielleicht hast du dich auch schon verführen lassen. Warum sage ich das alles? Nun, weil Paulus bis zum Kapitel 3 genau das schon sagt. Er spricht genau diese Dinge an. Er ringt um die Kolosser. Er warnt sie, in der Kraft Gottes dran zu bleiben. Er kämpft dafür, dass sie wirklich verstehen, worum es geht. Er ringt darum, dass sie das Evangelium verstehen, dass sie verstehen, sich nicht verführen zu lassen oder irgendwas sich einreden zu lassen. Und genau so wie Jakobus warnt er sie davor, sich im Spiegel zu betrachten und dann umzudrehen und wegzugehen und zu vergessen, was sie eigentlich gesehen haben. Und Paulus, er macht das alles, weil er weiß, die Geschwister sind in Gefahr. Und genauso sind wir auch in dieser Gefahr. Denn nicht nur ist die Welt böse, sondern unser Herz, es ist trügerisch, es ist arglistig. Wir sind so gut darin, uns selbst zu betrügen. Wir können uns so gut einreden, mit mir ist doch alles in Ordnung. Wir können sogar jeglichen Rat in den Wind schlagen. Aber wie so ein Geisterfahrer, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, der ist auf der Autobahn unterwegs und hört im Radio, Achtung, Geisterfahrer auf der A10. Und er denkt sich, einer Hunderte. Und er bemerkt selbst gar nicht, dass er derjenige ist. Jeremia spricht davon. Er sagt in Jeremia 17, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Er weiß um die Arglistigkeit des eigenen Herzens. Aber was sagt er? Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nerven. Er weiß, Gott muss sein Licht auf unsere Herzen scheinen lassen. Und deswegen brauchen wir sein Wort. Wir brauchen die Predigt und wir brauchen uns als Geschwister, um uns gegenseitig und beständig in unser Leben zu reden und Gnade in das Leben der anderen zu reden, damit wir alle wachsen und uns nicht selbst betrügen lassen. So möge der Herr unser aller Herzen offenlegen und mögen wir durch den heutigen Bibeltext Trost und Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe für unsere Seelen finden, damit wir echtes Wachstum in unserem Leben erleben dürfen. Ihr Lieben, heute legen wir alles auf den Prüfstand, wie beim TÜV, und lassen das Licht der Heiligen Schrift auf unser Leben leuchten, auch wenn es vielleicht ein schmerzhafter Prozess ist, aber dadurch entsteht Wachstum. Und dann wird euer Leben sein, wie dieser Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und der Psalmist, er bestätigt diese Reihenfolge. In Psalm 1 sagt er, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Sein Wort nachsinnt. Und dann sagt er, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und wer will das nicht? Wer will nicht dieses Glaubensleben haben, wie dieser Baum? Ein fruchtbares Glaubensleben. Schlag bitte mit mir gemeinsam Kolosser Kapitel 3 auf. Wir lesen die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir haben in der letzten Predigt schon viel über den unmittelbaren Kontext dieses Abschnitts gehört. Wir sollen aufschauen zu Christus, wir sollen suchen, was droben ist. Und ich kann nur wiederholen, was Petrus im zweiten Petrusbrief sagt. Er sagt, ich will es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt. Und ich bin mir sicher, nach knapp gefühlt 40 Predigten, vielleicht waren es so viele durch den Kolosserbrief, kennt ihr sie, aber er sagt auch, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Aber er sagt, wir müssen uns erinnern daran, denn wir vergessen so schnell. Und genauso heute, hört gut zu, lasst euch von Gottes Wort verändern. Es ist eine so wichtige Erinnerung. Paulus hatte zuvor über Askese, über Mystik, über Gesetzlichkeit geredet und diese Sachen, sie stellen das Physische über das Geistliche und es ist mehr ein Ich diszipliniere mich und dann komme ich schon gegen Sünde an. Aber wir haben auch gelernt und ich wiederhole das nochmal, das ist nicht möglich. Das ist die Kurzfassung und auch wenn es vielleicht eine Zeit lang so aussieht, als wäre es möglich, sich zusammenzureißen, werden schlussendlich doch faule Früchte dabei herauskommen. Und nicht nur ist es eine Handlung, die den Heiligen Geist sogar daran hindert, überhaupt echte Frucht in unserem Leben zu produzieren, sondern es ehrt Gott auch nicht, dieses Verhalten. Denn Gott, er will uns von innen heraus verändern. Und es ist nicht nur so, dass deine Gesetzlichkeit oder die Askese oder was auch immer, was du nutzt, um aus eigener Kraft voranzukommen, um in der Heiligung zu wachsen, nicht nur so, dass du nicht vorankommst, sondern sie wird sogar die Sünde noch anheizen. Kennt das vielleicht mit so einem Heißluftföhn, wenn ihr Kohlen habt und erhaltet den drauf? Es wird so richtig orange glühend. Und das passiert, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Und es wird keine Frucht des Geistes hervorkommen. Es kann sein, du disziplinierst dich massiv und mit deiner eigenen Kraft im Dienst versuchst du anzugehen, aber die Frucht bleibt aus. Und es kann zum Beispiel sein, dass dann Stück für Stück für Stück die Freude verloren geht. Die Freude bleibt aus in deinem Leben. Erst merkst du es selbst, dann merken es die anderen. Und wisst ihr was? Du bist nicht alleine. Genau das war bei den Philippern auch der Fall. Sie hatten so viele Herausforderungen in ihrem Leben, im Umfeld und sie kämpften damit. Aber die Freude war ihnen abhanden gekommen. Das ging so weit, dass Paulus sogar zwei Frauen in dem Brief anspricht, die sich in die Haare bekommen hatten. Aber er ruft sie immer wieder auf und sagt, freut euch. Und dann zeigt er ihnen, wie sie sich freuen können. Jetzt können wir sagen, na ja, aber die hatten ja auch schwierige Umstände. Dann ist es ja auch klar, dass man keine Freude hat. Das Interessante ist, Paulus schreibt an die Philippa und er hatte Freude, denn er hat das beherzigt, was wir uns heute anschauen werden. Denn die echte innere Freude kommt durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirken muss. Und so kann es auch bei dir sein. All diese Punkte, sie können so Indikatoren sein. Sie können so kleine Warnlämpchen in deinem Leben sein, womit du aufmerken kannst, oh, vielleicht versuche ich die ganze Zeit aus eigener Kraft zu leben. Du kannst versuchen, dich selbst abzustrampeln oder vielleicht sogar einfach nur aus Menschenfurcht heraus zu handeln. Und vielleicht bekommst du dabei noch so folgende Tipps. Sei doch einfach mal freundlicher. Sei doch einfach mal fröhlich. Du, wenn du fröhlich bist, dann sag das doch mal deinem Gesicht. Und du fragst dich, wie? Wie? Ja, ich kann lächeln, ich kann das nach außen produzieren irgendwie, aber wie? Oder es geht noch weiter, ja, du hast Kinder, die wollen zum Beispiel immer und immer mehr haben. Die sind nie zufrieden mit dem, was sie haben. Es muss immer neuer, besser, höher, schneller, teurer sein. Und du sagst ihnen, sie sollen doch mal zufrieden sein. Aber weder deine Kinder noch du wissen, wie das gehen soll. Oder du hast als Mann oder Frau mit Gedanken an das andere Geschlecht oder sogar an das eigene Geschlecht zu kämpfen. Du begehrst, was dir nicht zustehst. Und du kämpfst immer wieder darum und fragst dich, wie um alles in der Welt soll ich vorankommen? Und du bist nur noch frustriert, langsam, aber sicher, lässt die Freude in deinem Leben nach. Und du fragst dich, wie soll ich das machen? Ich bin völlig unnormal. Gott ist enttäuscht. Oder du hast mit Zorn zu kämpfen. Immer wieder kommt es in dir hoch, so wie eine Explosion aus dem Nichts. Da kommt die kleinste Kleinigkeit und bam, wie eine Rakete, wie in Silvesterbölle explodierst du. Es ändert sich nichts mehr. Vielleicht ist es sogar an gewissen Tagen im Monat genau so der Fall. Und du fragst dich jeden Monat das Gleiche. Und dann kommt das Schamgefühl über die eigenen Handlungen, über die eigene Sünde. Und du weißt schon, nächsten Mal wieder das Gleiche. Was soll ich tun? Was hilft? Oder du bist wütend immer wieder, gerade darüber, wie andere mit dir umgehen. Du verstehst das einfach nicht und du wirst wütend. Und diese Wut wird immer mehr genährt, wenn andere reinpieksen in dein Leben. Und manche scheinen irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, wo sie draufdrücken müssen. Und vielleicht denkst du, entweder ich habe recht oder du denkst, ich bin ein Versager. Und du fragst dich, wie soll es weitergehen? Was sollst du tun? Und dann kommt noch jemand und sagt, hör doch einfach auf damit. Hör doch einfach auf. Und denkst, ja, den Gedanken hatte ich auch schon, jahrelang. Oder du lügst immer wieder. Vielleicht nicht so schlimm, Anführungszeichen, aber hier mal eine Halbwahrheit, hier mal die Aussage angepasst. Alles, damit das Bild über dich kontrolliert bleibt. Alle, damit alle anderen das denken über dich, was du willst. Es darf niemand die Realität wissen, aber vielleicht werden die Lügen langsam plötzlich offenbar und du fragst dich, was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen? Und dann liest du weiter im Kolosserbrief. Und wisst ihr was? Dann kommt sowas, Kapitel 3, Vers 12. So zieht nun an als Auserwählte, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und, jetzt kommt's, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Jetzt kannst du sagen, ja, ich bin noch freundlich, ich vergebe, ja. Bin halt nicht ganz perfekt da drin, aber lasst uns ganz kurz darauf eingehen. Das ist jetzt wichtig für den restlichen Teil, der kommt. Lest nochmal, da steht, vergebt gleich wie Christus euch vergeben hat. Seht ihr das? Wie hat er denn vergeben? Er hat sein unschuldiges Leben für dich hingegeben. Er hatte wirklich keinerlei Schuld. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Es gab in diesem Konflikt, in dieser Feindschaft zwischen dir und ihm, nichts, wo er Schuld dran hatte. Nichts. Du ganz alleine warst schuld. Jesus hat nicht dazu beigetragen. Er hatte sich nicht an dir versündigt. Er hatte dich nicht zum Zorn gereizt. Nein, du ganz alleine warst schuld daran. Und Jesus, er derjenige, der völlig gerecht ist, der wirklich nicht zu diesem Konflikt beigetragen hat, er stirbt für Sünder wie dich und mich. Nein, er war es dir auch nicht schuldig zu sterben. Du hattest kein Recht darauf, du konntest nicht sagen, na ja, aber ich habe ein Recht auf diese Vergebung, irgendwie schon. Und auch war es nicht deine Handlung. Deine Gerechtigkeit oder was du für Jesus getan hast oder dass du irgendetwas dazu beigetragen hättest. Nein, Jesus hat vergeben ohne irgendein Entgegenkommen deinerseits. Versteht ihr das? Jesus hat vergeben ohne irgendein Entgegenkommen unsererseits. Wir konnten nichts beitragen. Und er sagt jetzt hier, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Es ist kein, ich muss noch warten auf den anderen. Es ist kein, dafür kann ich nicht vergeben. Es ist auch kein, ich habe vergeben, aber ich möchte nicht danach handeln. Es ist auch kein Stampfen auf den Boden, knirschende Zähne, ich vergebe schon irgendwie. Es ist auch kein, ich habe vergeben, aber ich möchte mit der Person nichts mehr zu tun haben. Nein, das hier ist der perfekte Anspruch. Es sind keine 80%. Und spätestens jetzt, ihr Lieben, müssen wir uns die Frage stellen, wie soll das gehen? Das kann nicht funktionieren, oder? Wenn er sagt, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat, müssen wir sagen, wie soll das gehen? Und es stimmt, wenn wir aus eigener Kraft das versuchen, dann wird es krachen scheitern. Und wir müssen entweder Abstriche machen oder einen Ausweg finden und sagen, ich vergebe im Herzen, aber ich will mit der Person nichts zu tun haben. Oder du fängst krampfhaft an, irgendwie zu vergeben, aber es funktioniert nicht und die Freude innerlich und äußerlich wird verloren gehen. Aber wie? Wie soll das jetzt funktionieren? Und das ist nur ein kleiner Teilbereich von dem, was im Kapitel 2 angesprochen wird. Wo ist die Lösung? Was ist die Antwort auf all die Punkte? Und übrigens, was wir uns jetzt angeschaut haben, war nicht willkürlich. All diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, sind Punkte, die Paulus jetzt im Kapitel 2 ansprechen wird. Er wird dazu auffordern. Es sind alles Befehle, eben so zu lösen. Aber was ist die Lösung? Und die Lösung ist in Teilen schon in dem, was ich eben angesprochen habe, über Jesus. Paulus gibt uns hier im Kapitel 2 am Anfang des Kapitels nochmal eine Zusammenfassung. Und zwar eine Zusammenfassung der ersten zwei Kapitel. Es ist eine Zusammenfassung von 1 bis 2 und es ist eine unverzichtbare Einleitung für die Kapitel 3 bis 4. Das ist, was er hier in den ersten vier Versen macht. Und wisst ihr was? Es ist ein Fass voller Gnade, was er hier über euer Leben ausschüttet. Es ist Gnade und Barmherzigkeit, die er uns zeigt in diesen vier Versen. Bevor Paulus uns nämlich aufzeigt, was wir tun sollen, überschüttet er uns mit herrlicher Gnade, um uns zu überführen, aber vor allen Dingen, wie im 2. Timotheusbrief steht, damit der Mensch Gottes völlig zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist sein ganzes Ziel. Und drei Dinge tut er hier und diese drei Aspekte solltest du dir für dein Leben merken, denn sie sind Gottes Gnadenerweise für dein Leben. Er formuliert es in Kolosser 1, Vers 9 selbst folgendermaßen, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Wir werden uns heute drei Wahrheiten anschauen, an die du dich klammern musst, in die du eintauchen musst, zu denen du dauerhaft aufschauen solltest. Und diese drei Wahrheiten sind erstens deine Vergangenheit. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Dann deine Gegenwart. Alles auf Christus und das Himmlische ausrichten. Und dann deine Zukunft. Mit Christus offenbar werden in Herrlichkeit. Damit ihr euch das im Alltag merken könnt und damit wir uns alle immer wieder daran erinnern, habe ich es einmal ganz kurz gefasst. Nämlich, da kommst du her, hier bist du, da gehst du hin. Ich denke, das ist was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen können und uns leichter merken können. Da kommst du her, hier bist du, da geht es hin. Und nun schauen wir uns den ersten Punkt an, deine Vergangenheit mit Christus gestorben und auferstanden. Wenn ihr in den Vers 1 schaut, dann erinnert uns Paulus genau daran. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Über das Ganze hat er auch vorher schon in Kapitel 2 die Verse 8 bis 15 geschrieben, aber hier ist ein Aspekt, den wir heute besonders beleuchten wollen, der ist nämlich wichtig für dieses Streben nach Heiligung und an den wir uns erinnern müssen. Seht ihr, wie er sagt, wir sind mit Christus auferweckt worden. Und wenn wir das vergleichen mit 2,12, da schreibt er genau darüber und er sagt, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden und dann qualifiziert er das Ganze mit folgendem Satz, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das hat Paulus hier im Kopf. Darüber redet er hier in 3 Vers 1. Und das ist, was direkt ins Auge fällt, dass er über die Wachmacht oder die Wirkmacht Gottes spricht, nämlich in diesem Auferwecken. Es ist nicht aus eigener Kraft. Du warst geistlich tot und es gab nichts und niemanden, der dich aus diesem Zustand rausretten konnte. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, das weiß ich doch schon. Ja, das kann sein, aber denk dran, wir müssen das immer wieder wiederholen. Und es ist wichtig für das, was noch kommt. Denn wir müssen wirklich exakt über das Evangelium und unsere Rettung denken. Denn wenn wir dort nur leicht falsch denken, dann enden wir wie dieser schiefe Turm von Pisa. Und vielleicht fallen wir sogar um. Und vielleicht sogar denkst du nur unbewusst falsch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns mit dem Evangelium beschäftigen, damit wir sicher gehen, dass wir wirklich exakt darüber denken. Vielleicht denkst du nur unbewusst, dass du irgendwie doch dazu beigetragen hast, dass Gott dich gerettet hat. Oder vielleicht, dass du doch irgendwie an all den Dingen wie der Heiligung mitkämpfen musst und dann hilft dir Gott. Nun ist es, wie ich schon vorher gesagt habe, wir haben nichts dazu beigetragen und es ist auch nicht verdient. Der Epheserbrief schreibt Paulus, dass wir ohne Christus waren. Wir waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen und Verheißungen. Wir hatten keine Hoffnung und waren ohne Gott. Das ist, was er über unseren Zustand sagt. Jeder, der nicht gläubig ist, er ist ohne Hoffnung und ohne Gott. Und was bedeutet das? Was bedeutet das für dein Leben? Und vielleicht nimmst du das mittlerweile für viel zu selbstverständlich. Ja, Gott hat mich ja gerettet, aber ich bringe ja auch genug gute Werke. Oder Gott kann froh sein, dass er mich hat. Vielleicht denkst du es nicht ganz genau so. Aber vielleicht hat sich hier und da ein Gedanke eingeschlichen. Wir wissen, wie schnell wir vergessen. Und wir wissen, wie schnell wir Kleinigkeiten austauschen. Und dann schleicht sich dieser Gedanke ein. Es ist doch eigentlich ein ganz normaler Ablauf, dass Gott mich gerettet hat. Und dabei vergessen wir, dass daran nichts normal war. Wir hatten es nicht nur nicht verdient, sondern wir standen Gott auch noch als Feind entgegen. Wir haben das Licht gehasst. Dieses Licht, was auf unser Leben gescheint hat und was uns unsere Sündhaftigkeit aufgezeigt hat. Was unsere Sünden offenbar gemacht hat. Oder wie der Liederdichter James Georg Deck schreibt, Sklaven einst in Satans Ketten, hassenswürdig voller Schuld. Das war unser Zustand. Aber dann schreibt er, stehen wir als geliebte Kinder jetzt in deiner Vaterhuld. Es war auch nicht so, dass Gott schon dein Leben gesehen hat und hat sich gesagt, oh, der wird mal eifrig für mich arbeiten, den rette ich. So ein bisschen wie Transfermarkt in der Bundesliga. Der wird mal die Bibel richtig gut kennen, besser als alle anderen. Der wird aus seiner eigenen Kraft mehr reißen als alle anderen. Der wird besser predigen als alle anderen, den rette ich. Nein, es war so, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und dann sagt er in Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und er zeigt uns dort auf, Gott hat uns auserwählt, aber nicht aus unserer eigenen Kraft oder wegen unserer Leistung. Auch nicht, weil wir irgendwas beigetragen hätten. Nein, wir waren kraftlos. So bezeichnet die Bibel uns, als kraftlos. Und wisst ihr was? Dann schreibt Titus über unser Leben in Titus 3, denn wir waren einst, und jetzt hör gut zu und überleg, weil er beschreibt jetzt unser Leben, bevor wir gerettet wurden. Und überleg, wie weit du weg warst. Er sagt, wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen. Wir lebten in Bosheit, in Neid, verhasst und einander hassend. Da kommen wir her. Und wir haben es geliebt. Und dann sagt er, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Seht ihr das? Wir waren wirklich so. Und wenn du kein Christ bist, bist du noch so. Aber was kommt dann? Was sagt er dann? Unsere Kraft? Nein. Was hat dich geändert? Was hat dich anders gemacht? Dann kam Jesus, zähneknirschend. Und hat gedacht, naja, ich muss ihn ja retten. Oder mal sehen, wie viel er liefern wird. Oder lass ihn mal liefern, dann rette ich ihn. Oder wenn er perfekt ist, oder zumindest fast perfekt, dann rette ich ihn. Nee, was steht da? Habt ihr es gelesen? Da steht, es war die Freundlichkeit und Liebe Gottes zu dir, der dich dann nicht um deiner Werke willen gerettet hat, sondern weil er barmherzig ist. Und er war es und, wisst ihr was, er ist es immer noch. Es hat nicht aufgehört. Er tat es mit Wohlwollen dir gegenüber. Und dieses Wohlwollen, diese Freundlichkeit, wie der Paulus das im Kolosserbrief beschreibt, sie haben sich nie geändert. Gott ändert sich nicht. Es ist die gleiche Freundlichkeit, mit der er auf dich schaut. Es ist nicht plötzlich die Enttäuschung über dein Leben von Jesus, sondern die gleiche Freundlichkeit. Es ist keine Härte gekommen, sondern es ist die gleiche Barmherzigkeit. Zurück zu Kapitel 3, Vers 1. Du bist mit Christus auferweckt worden. Warum das Ganze jetzt so ausführlich? Warum so einen großen Punkt draus machen? Nun, meine Frage an dich ist, wie viel Kraft von dir musstest du aufwenden, um dich zu retten? Wie viel Kraft von dir ist dafür nötig gewesen? Wie viel Disziplin war nötig, um dich zu retten? Von dir? Wie hart musstest du daran arbeiten, um dich zu retten? Wie aktiv hast du dazu beigetragen, dich zu retten? Wie viel hat Errettung mit Ich bringen, das in Ordnung zu tun? Wie lange musstest du daran arbeiten, bis Gott zufrieden mit dir war? Was musstest du tun, damit er sein Wohlwollen dir gegenüber, seine Freundlichkeit und seine echte, unendliche Liebe dir gegenüber gezeigt hat, um dich zu retten? Was ist die Antwort? Es lag nicht an uns. Er hat es freiwillig getan. Aus lauter Liebe und Barmherzigkeit. Er hat nichts an uns gefunden. Es gab keinen Grund. Geschwister, das müssen wir verstehen. Es gab keinen Grund, außer dass er wollte. Außer dass er Liebe und Barmherzigkeit und Wohlwollen gezeigt hat und außer dass er seine Freundlichkeit über dein Leben hat leuchten lassen, um dich zu retten. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass es wirklich nur seine Kraft war, die uns mit Christus aus den Toten auferweckt hat. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil sich daran nichts geändert hat. Versteht ihr? Es hat sich nichts daran geändert. Es ist der gleiche Gott, es ist die gleiche Liebe, es ist das gleiche Wohlwollen, es ist die gleiche Barmherzigkeit, die gleiche Freundlichkeit, mit der er auf dein Leben schaut und mit dem er, die gleiche Kraft, mit der er in deinem Leben wirkt. Er konnte dich nur durch das unsagbare Werk von Jesus Christus retten. Aber wisst ihr was? Es ist immer noch der gleiche Gott, der heute wirkt. Und warum soll sich plötzlich was ändern? Warum reicht Gottes Kraft aus, um Menschen zu retten, aber sie reicht nicht mehr aus für deine Heiligung? Versteht ihr das? Wenn es unmöglich ist, jemanden zu retten und Gott das Unmögliche tut, warum ist es plötzlich unmöglich für Gott, uns von Sünde zu befreien, uns zu überwinden zu lassen und sein Werk in uns zu tun, damit wir Sünde ablegen können und Frucht des Geistes hervorkommt? Wenn dein Leben in Schutt und Asche liegt und deine Probleme dir über den Kopf wachsen, warum reicht Jesus plötzlich nicht mehr aus? Versteht ihr? Das macht keinen Sinn. Aber das ist genau, worüber er hier in 3 Vers 1 spricht, dass wir nun mit Christus auferweckt worden sind. Gott tat das Unmögliche in deinem Leben. Und es ist auch überhaupt kein Zufall, dass Paulus hier in 3 Vers 1 darüber spricht. Wisst ihr warum? Weil vorher sprach er über was? Über Gesetzlichkeit, Mystizismus, Askese, über die Eigendisziplin, über dieses Denken von ich kann aus meiner Kraft. Und jetzt kommt er und sagt, ihr seid doch mit Christus auferweckt worden. Und Sie müssen sich daran erinnern, Moment, er hat gerade vorher noch gesagt, es ist Gottes Kraft, die das wirkt. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht, um unser Leben zu verändern. Warum sollten wir plötzlich wieder wechseln? Wenn Gott doch fähig war und ist, geistlich tote Menschen zum Leben aufzuerwecken und sie komplett neu macht, sie zu einer komplett neuen Schöpfung macht, wie die Schrift sagt, warum sollte er plötzlich nicht mehr fähig sein, dein Leben hier und jetzt zu verändern? Warum? Und das, ihr Lieben, ist der Grund. Das ist der Grund, warum das Evangelium, die herrliche Botschaft der Bibel, eben nicht nur für die Errettung gilt, sondern für unser ganzes Leben. Das Evangelium ist nötig zu verstehen, durchzugehen, zu lernen in unserem ganzen Leben. Das ist der Grund. Und deshalb sagt er in Vers 1 auch, dass wir suchen sollen, was oben ist. Denn unser Blick muss fest darauf gerichtet sein. Du musst dein ganzes Herz daraus ausrichten, dich danach sehen. Deine Wünsche, deine Sehnsüchte, dein Verlangen soll auf das Himmlische gerichtet sein. Deine Gedanken, deine Träume, du sollst vereinnahmt davon sein, was droben im Himmel ist. Das ist der Grund. In welcher Wahrheit musst du also eintauchen? In die der Vergangenheit, die Auswirkung bis heute hat. Du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Denn das stellt dir so klar von Augen, dass er alleine diese Kraft besitzt, dein Leben zu verändern. Und sagen wir jetzt, jemand hat eine Herausforderung mit einer Sünde, wie kannst du ihm oder ihr jetzt weiterhelfen? Nun, du kannst sagen, warum tust du sowas? Du kannst auch sagen, dann lass es doch einfach. Oder du kannst sagen, na, disziplinier dich doch einfach mal. Aber wird das weiterhelfen? Das wird weiter Wasser und Dünger auf Gesetzlichkeit oder Askese gießen. Und es kann sogar sein, dass du selbst dann noch nicht verstanden hast, wie biblische Veränderung geschieht. Dann ist die Chance groß, dass du selbst noch versuchst, durch Elemente der Gesetzlichkeit oder Askese das Leben in den Griff zu bekommen. Aber was wäre die biblische Antwort? Nun, erstens, deine Vergangenheit, du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Denk daran, was Jesus in deinem Leben schon getan hat. Er ist für dich gestorben, du bist mit ihm auferweckt worden. Es war seine Kraft. und seine Liebe und sein Wohlwollen in deinem Leben, was diese Veränderung bewirkt hat. Nichts anderes hat dich gerettet und nichts anderes hat dich verändert. Und wenn du jetzt mit dieser Sünde oder Herausforderung zu kämpfen hast, dann schau nach oben zu diesem Jesus, deinem Retter, der dieses Werk in dir vollbracht hat. Denn er ist der Einzige, der Veränderung in deinem Leben bewirken kann. Das ist wie Luther. Vielleicht kennt ihr dieses berühmte Bild, wo Luther auf der Kanzel steht und er zeigt auf die Schrift und zeigt nach oben, auf Christus. Er sagt, so ist Predigt. Hier ist die Schrift, hier ist Christus. Und das ist, was wir in Ratschlägen tun. Wir sagen, Problem, Schrift, Christus. Blick nach oben. Weil das Problem ist, dass wir so oft nach unten ausgerichtet sind und wir müssen nach oben zeigen. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Denn aus der Vergangenheit, was Jesus getan hat, sind Auswirkungen bis unsere Gegenwart. Es ist nicht nur dieses einmalige Ereignis, was damals mal stattgefunden hat, sondern die Auswirkung geht bis jetzt. Deine Gegenwart. Alles auf Christus und das Himmlische ausrichten. Nachdem du dich also erinnert hast und diese Wahrheit von oben verinnerlicht hast, dass es allein seine Kraft war, die dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, und dadurch bist du Gottes erwähltes Kind geworden, heilig und geliebt von ihm, richtest du dein ganzes Leben auf ihn aus. Dazu haben wir schon sehr viel in der letzten Predigt von Theo gehört und ich werde von daher nicht nochmal alles wiederholen, aber es lohnt sich, die Predigt nochmal anzuhören und zu verinnerlichen. Wir wurden, kurzer Überblick, daran erinnert. Was bedeutet suchen, was droben ist? Er hatte uns aufgezeigt, dass wir unsere Wünsche, die Sehnsüchte, unser Verlangen auf das Himmlische ausrichten sollen, unsere Gedanken, unsere Träume, dass wir vereinnahmt davon sind, was oben ist. Das Himmlische, das, was wir erreichen möchten. Und da war ein zweiter Punkt, nämlich in dem Vers 2, wenn ihr reinschaut, Kolosser 3, Vers 2, dass wir nach dem trachten sollen, was oben ist. Und hier geht es mehr vom Schwerpunkt darum, dass unsere Wünsche, unser Sehen, unser Verlangen auf der einen Seite genannt sind in dem ersten Punkt, aber hier geht es mehr um unser Denken. Unsere Gedanken sollen auf das fixiert sein. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an diese kleine Illustration mit Manuel Neuer, der seinen Blick immer auf den Ball hat. Du sollst nicht darüber nachzudenken, was oben ist. Und das wünscht sich Paulus für die Kolosser. Und das brauchen wir. Das ist, was wir eben getan haben durch das Evangelium. Wir richten unser Blick nach oben. Und jetzt schaut nochmal rein. Er sagt in Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auch hier legt Paulus wieder diesen Schwerpunkt auf den Fakt, dass Jesus zu allem fähig ist. Und wir haben am Anfang des Briefes schon gelernt, dass er vor allem ist, dass alles durch ihn besteht. Alles ist durch ihn und für ihn. Wir haben einen Herrn und Retter, der Höchste im ganzen Universum ist. Was Paulus hier macht, er hilft uns, unsere Sicht über uns und unsere Sicht über Gott zu korrigieren, wieder in Ordnung zu bringen. Denn Jesus Christus, er ist der Höchste. Und damit ist er nicht nur fähig zu retten, sondern uns auch jeden Tag von der Sünde zu retten und zu verändern. Weil er ist der Höchste im Universum und alles, was er tut, tut er zu seinem Wohlgefallen. Und jetzt denkst du vielleicht, wie soll das bitte funktionieren? Wenn ich einfach nur auf Jesus schaue, was er ist und was er getan hat, was soll das schon helfen? Ich kann dich verstehen. Wir sind so darauf getrimmt, dass wir etwas machen müssen, damit sich was verändert. Wir müssen uns selbst verändern, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass nur durch eine innerliche Ausrichtung, durch ein Beschäftigen mit dem Herrn Jesus und mit dem, was er getan hat und was er ist, dass schon echte innerliche Veränderung eintritt. Wisst ihr, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, da haben sie viel gesündigt und Gott schickt giftige Schlangen unter das Volk. Und diese giftigen Schlangen, sie beißen das ganze Volk und das Gift setzt sofort ein. Sie fangen sofort an zu sterben. Und Mose, er bittet zu Gott und dann sagt Gott, stell eine Stange hin und mach eine bronzene Schlange drauf. Alle, die hingucken, werden nicht sterben. Wir lesen das, ja, die Bibel schon öfter gelesen haben oder mit einer Familie groß geworden sind, die Eltern waren gläubig, wir lesen das so und denken so, ja, okay, nächste Geschichte. Aber jetzt überlegt mal. Er hat gesagt, guckt einfach hin und ihr sterbt nicht. Welche Medizin ist das denn? Genauso wie Naaman. Unheilbarer, tödlicher Ausschlag. Bekommt gesagt, bade dich 7-mal im Jordan. Und sein Unverständnis ist genauso groß. Er sagt, wir haben doch Flüsse, die sauber sind. Was soll das hier? 6-mal untergetaucht, nichts passiert. 7. Mal untergetaucht, heil. Also ist es so, weil sie stark dran geglaubt haben. Deswegen sind sie nicht gestorben. Richtig? Also Christen müssen nach oben schauen und müssen einfach stark genug daran glauben, dass das schon hilft. Dann kommt Veränderung. Nein. Kann man stark genug daran glauben, dass eine Giftschlange, die einen gebissen hat, dass der Biss nicht tödlich ist und man stirbt nicht? Gibt Leute, die denken das. Das sind die, die normalerweise irgendwann die Lufttemperatur annehmen nach irgendeiner Zeit, weil sie sterben. Und genauso hier. Nein, in all den Fällen war es nicht das stark genug daran Glauben und der eigene Einsatz, sondern es war Gott, der wirkte. Und es ist diese Kraft Gottes, der auf dem zur Rechten Gottes sitzt, der in uns wirkt. Es ist diese Kraft, die uns aus den Toten auferweckt hat. Es ist diese Kraft, die das Universum am Laufen hält, die jeden Planeten in seiner Bahn lässt, die in deinem Leben wirkt, wenn du wiedergeboren bist. Und er verändert dein Leben. Und deswegen schauen wir in die Vergangenheit. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Deswegen müssen wir uns erinnern, im Hier und Jetzt schaue ich auf Christus und auf das Himmlische. Das ist, was mich verändert. Und dann schauen wir auf die Zukunft. Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, noch, wisst ihr was, noch stöhnen wir jeden Tag unter der Sünde, mit der wir zu kämpfen haben. Und wisst ihr was, je mehr du im Glauben wächst, desto mehr wird dir Sünde in deinem Leben auffallen. Es ist nicht so, dass je mehr du im Glauben wächst, desto heiliger du wirst, dass du irgendwie sagen kannst, ich bin jetzt geistlicher, ich habe eigentlich kaum noch Probleme mit Sünde. Im Gegenteil, wenn die Gedanken kommen, dann ist was ganz mächtig schief. Sondern es ist das Gegenteil. Dir wird immer mehr klar, wie weit du eigentlich von Christus entfernt bist mit deinem Leben und deiner Heiligung. Und deswegen erinnern wir uns auch daran, dass Christus uns schon komplett neu gemacht hat. Wir sind mit ihm auferstanden und dass diese Kraft von ihm jetzt in uns wirkt, um uns zu verändern. Wir schauen auf zu ihm, weil er der Einzige ist, der uns verändern kann. Aber nicht nur das. Sondern es ist die große Hoffnung und die Gnade, die Paulus den Kolossern hier mitteilt. Nämlich, es ist nicht auf ewig. Es ist nicht auf ewig. Das Ziel ist in Sicht, ihr Lieben. Die Hoffnung ist da. Stellt euch vor, ihr, ein Schiff geht unter, ja, ihr seid alleine, treibt im Wasser, es ist dunkel, es ist kalt, ihr wisst, ich schaffe noch eine Stunde an zu paddeln, dann war's das. Und dann seht ihr am Horizont. Seht ihr dieses Licht von diesem Helikopter, der auf euch zufliegt? Und ihr hört die Rotoren. Und dann seht ihr, wie der Suchscheinwerfer genau bei euch hängen bleibt. Und ihr wisst, Rettung ist da. Nur noch kurz durchhalten. Und genau so ist das, was Paulus hier macht. Er sagt, Christus kommt wieder, ihr Lieben. Er kommt wieder. Und wir werden mit ihm offenbar werden. Und im Korintherbrief, 1. Korinther 15, schreibt er darüber, was dann passiert. Er sagt, so ist es auch mit der Auferstehung aus den der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Und John MacArthur, er beschreibt es folgendermaßen. Es gibt erstens dann keine Krankheit und keinen Tod mehr. Es gibt zweitens keine Scham mehr wegen der Sünde. Drittens keine Schwäche mehr in Versuchung. Und viertens keine Grenze mehr in Bezug auf Zeit und Raum. Ihr Lieben, ist das nicht unsere Sehnsucht? Oder sollte unsere Sehnsucht sein? Dass endlich Krankheit weg ist, von der wir Tag für Tag merken, wie unser Körper zerfällt. Das fängt jung an und die Alten können ein Lied davon singen. Tag für Tag werden wir erinnert. Aber gleichzeitig ist jeder Schmerz eine Erinnerung. Jesus kommt wieder. Es ist nur noch eine kurze Zeit. Und dann sind wir endlich frei von der Sünde. Kein Fleisch, was mehr aufbegehrt jeden Tag. Keine Schwäche mehr in Versuchung, wie es jeden Tag und jede Stunde und jede Minute in unserem Leben ist. Wir sind nicht mehr begrenzt, sondern wir sind verherrlicht. Und wenn Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde nach Hause holt, wenn er wiederkommt, dann werden wir verwandelt werden. Und wieder macht Paulus hier eins klar. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, was Christus getan hat, dann war und ist es seine Kraft, die uns gerettet hat. Wenn wir jetzt nach oben sehen und uns verwandeln lassen, dann ist es seine Kraft, die uns jetzt verwandelt. Und wisst ihr was? Wenn wir nach vorne schauen, in die Zukunft, wer ist es, der uns nach Hause holt und der uns verändert? Jesus allein. Und deswegen schreibt er auch in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir lassen unsere Sinne erneuern, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, mit dem Evangelium, mit dem, was Jesus getan hat, mit dem, was er tut, mit dem, was kommen wird. Und dadurch verändert er uns. Lasst euch verwandeln. Er wirkt in uns. Und dann diese Hoffnung. Wir sollen uns darauf ausrichten, dass er bald wiederkommt und dieser Kampf endlich beendet ist und wir verherrlicht werden. Karl Brockhaus, er schreibt in seinem Lied, Jesu Name, wer kann ergründen, deine Tiefe, deine Höhe. Wer die Gnad und Lieb verkünden, deren End ich nirgends seh. Unausforschlich bleibet hier, deines Namens fülle mir. Jesus Name, Seelenweide, Hoffnung, die das Herz erquickt. Morgenstern, der allem Leide, allem Elend mich entrückt. Droben werde ich ganz verstehen, was ich glaubend hier gesehen. Jesus Name, Lebenssonne, du des Vaters ewige Freud, bist auch meine Lust und Wonne, jetzt bis in Ewigkeit. Deine Strahlen voll und frei machen auch die Schöpfung neu. Jesus kommt wieder zu uns. Und das ist die dritte Wahrheit, in der wir uns bergen müssen. Ich wiederhole nochmal. Es gibt keine Krankheit und keinen Tod mehr, keine Scham mehr wegen Sünde, keine Schwäche mehr in Versuchung und keine Grenze mehr in Bezug auf Zeit und Raum. Es ist wieder die Kraft Gottes, die es bewirkt. Nichts von den drei Punkten, die wir uns heute angeschaut haben, geschieht aus eigener Kraft, sondern Gott wirkt durch seinen Geist in uns. Aber wisst ihr, wenn wir einen dieser Punkte, wenn wir ihn vernachlässigen, wenn wir anfangen, leicht falsch drüber zu denken, dann werden diese Wahrheiten in deinem Leben umfallen. Und wenn diese falschen Ansichten, sie werden Auswirkungen auf dein Leben haben, dann wirst du in der Heiligung stecken bleiben. Und die Freude und die Dankbarkeit und vor allen Dingen die Sehnsucht, dass Jesus wirklich wiederkommt, sie wird verloren gehen. Wenn du jetzt zurückdenkst an die Ausgangsfrage, gibt es eine Lösung für alle deine Probleme? Dann ist die Antwort ja. Aber vielleicht anders, als du denkst. Die Lösung besteht darin, dass wir uns an die drei Wahrheiten klammern, dass wir darin eintauchen, dass wir dauerhaft aufschauen. Die Vergangenheit, du bist mit Christus gestorben und auferstanden. Deine Gegenwart, alles auf Christus und das Himmlische ausrichten und deine Zukunft mit Christus offenbar werden in Herrlichkeit. Und wir werden im Kapitel 3 des Kolosserbriefs noch auf viele der Punkte eingehen. Ab Vers 5 wird Paulus konkrete Sünden ansprechen, die wir ausziehen sollen. Er wird konkret aufzeigen, was wir dort tun sollen, aber all das kann nur funktionieren, ihr Lieben, wenn wir Verse 1 bis 4 beherzigen und verinnerlichen. Ansonsten werden wir den Mut verlieren. Richte dein ganzes Herz, richte deine Sehnsüchte, dein Verlangen auf Christus aus. Denn er ist derjenige, mit dem du gestorben und auferstanden bist. Er ist diese Kraft, die in dir wirkt und die dich verändert. Und er ist auch derjenige, mit dem du verherrlicht wirst. Es ist sicher. Wenn du wiedergeboren, wenn du ein Christ bist, dann ist das sicher. Und das sagt Paulus in 3, Vers 3, denn ihr seid verborgen mit Christus in Gott. Es ist sicher, weil du in Christus bist. Wenn du dich fragst, aber wie soll ich denn jetzt diese oder jene Sünde bekämpfen, dann lass dich nicht verführen. Lass dir nicht einreden, du musst das selbst anpacken. Du kannst das selbst, sondern schau auf ihn, wie die Israeliten die eherne Schlange anschauten. Und lass dich nicht ablenken. Das wird dafür sorgen, dass echte Veränderung in deinem Leben geschieht. Und wann immer die Zweifel kommen, denk über diese drei Punkte nach. Da komme ich her, da bin ich, da gehe ich hin. Und wenn dich jemand auf Sünde anspricht, dann weiche nicht aus und fliehe nicht vor der Korrektur, sondern erinnere dich. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich gesündigt habe. Aber da komme ich her, hier bin ich und da gehe ich hin. Und in dieser Kraft arbeite ich daran. Oder wenn du jemandem Rat gibst und er sagt, er hat mit einer Sünde zu kämpfen, dann hüte dich davor, mit gesetzlichen Antworten versuchen zu helfen. Sondern zeig auf. Das ist deine Vergangenheit. Das hat Jesus getan. Das ist, was du jetzt tun solltest und da gehst du hin. Oder wenn du selbst darum weißt und du kämpfst selbst damit, dann gib nicht auf, sondern erinnere dich, was Jesus getan hat. Erinnere dich aufzuschauen zu ihm und denk daran, die Kraft wirkt in dir durch das Wort Gottes. Erinnere dich, im Hier und Jetzt auf Christus zu schauen und dich an ihn zu klammern. Das ist wie ein Mann, es wird berichtet, nicht lange her, vom britischen Seenotrettungsdienst. Die sind rausgerufen worden, weil jemand Schreie gehört hat um Hilfe. Und sie finden ein Boot. Und der einzige Mann auf diesem Boot, der hängt an der Bootsleiter. Bewusstlos. Aber wisst ihr was? Der hat sich so in seiner Panik zu überleben an der Bootsleiter geklammert, dass selbst als er bewusstlos wurde, er weiter dran hing. Genauso ist es mit uns. So sollen wir uns an Christus klammern. Weil nichts anderes hilft, ihr Lieben. Und das gilt auch fürs Töpfchentraining. Wenn der Frust kommt. Ja, denn auch dort gilt das Evangelium. Wir erinnern uns, wo kommen wir her, wenn der Frust kommt. Und wir erinnern uns, dass Jesus unsere einzige Hilfe ist. Nämlich, dass wir verändert werden und dass wir auch dem Kind helfen können. Oder wenn du einen Ehepartner suchst oder wenn der Verstand schwindet und die Kräfte nachlassen, erinnere dich, wo du herkommst, wo du gerade bist, wo du hingehst. Und dann kannst du verzweifeln, wütend werden, hochmütig werden. Du kannst denken, du bist ein Versager oder denken, eigentlich ist mir sowas noch nie passiert. Aber gerade in den Momenten halte inne und schau nach oben und erinnere dich an diese drei Punkte. Dieser kurze Abschnitt hier in den Versen 1 bis 4 ist eine wichtige Zusammenfassung. Es ist die Grundlage für unser ganzes Leben. Paulus fasst zusammen, was er schon gesagt hat. Und vor allen Dingen bereitet er uns vor auf das, was jetzt noch kommen wird. Es ist wichtig, damit wir gegen die Philosophie der Welt bestehen, damit wir gegen Gesetzlichkeit und Askese angehen können und damit wir wirklich in der Heiligung wachsen können. Und da wir heute schon viele Liedtexte gehört haben, schließe ich diese Predigt wieder mit einem alten Liedtext von um die 1700 von Karl Bernhard Garve oder Gave, in Deutschland glaube ich. Er schreibt, seiner Hand entreißt mich nichts. Wer will diesen Trost mir rauben? Mein Erbarmer selbst verspricht's, sollt ich seinem Wort nicht glauben. Jesus lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. Ihr könnt gerne aufstehen und lasst uns gemeinsam diesen, unserem Heiland, unserem Herrn und Retter, unserem Erlöser, der mit Freundlichkeit auf unser Leben geschaut hat und immer noch schaut, danken. Herr Jesus, es ist so notwendig, dass wir uns an dich erinnern und was du getan hast. Denn wir selbst sind so irdisch fixiert. Und wir lassen uns so schnell davon abbringen. Und richten uns auf alles Mögliche aus. Wir lassen uns durch unser Herz betrügen oder durch die Philosophie der Welt. Aber was wir vergessen oder was wir nicht wollen oder was wir vernachlässigen, ist auf dich zu schauen. Herr Jesus, du lässt uns ewig nicht. Das ist unsere Zuversicht. Wir sind so dankbar, dass du uns gerettet hast. Und ich bete, Herr, wenn heute hier jemand in dem Raum ist, dass du rettest durch dein Wort. Denn wir wissen, nur du kannst das Unmögliche möglich machen. Und gleichzeitig bete ich darum, Herr, dass du unser aller Herzen bewahrst, dass wir unsere Blicke zu dir aufrichten und du durch dein Wort an unseren Herzen wirkst, dass wir echte Veränderungen in unserem Leben haben. Jesus, danke, dass du freundlich bist. Danke, dass du Gnade zeigst. Danke, dass du uns barmherzig bist. Danke, dass du nicht enttäuscht bist. Großer Gott und Vater, danke, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus siehst, als Heilige und Gerechtfertigte. Es ist dein Werk und wir wollen dich preisen, anbeten und wir wollen dich jetzt anbeten durch Lieder. Amen.